Ich weiß nicht, wie es euch so in den letzten Wochen ergangen ist, was ihr so wahrgenommen habt, als ihr unterwegs wart. Wie wird Weihnachten bei den Menschen so wahrgenommen? Was bewegt sie? Ich habe festgestellt, viel Hektik, ja, viel Geschäftigkeit, viel Reden. In der Sportgruppe, an der ich teilnehme, da sind überwiegend Frauen dabei und es ist unglaublich, was es da so viel zu reden gibt, was man so alles einkaufen muss an Lebensmitteln und woran man denken muss. Also das war schon auch sehr auffällig, dass es auch da für die Frauen eine bewegte Zeit war. Wir wollen natürlich etwas über die Bedeutung von Weihnachten nachdenken, weil das ist nicht ganz unwichtig. Weihnachten ist mehr als Lametta und volle Kühlschränke. Und wenn wir nachdenken, dann glaube ich, ist es auch gut, wenn wir mal ein bisschen selbstkritisch ans Werk gehen. Nun ja, die Nacht im Stall von Bethlehem liegt ja kalendarisch ja noch etwas in Zukunft. In wenigen Tagen wird es soweit sein. Die Geburt des Gottessohnes werden wir mit den Hirten bestaunen. Gott wird Mensch werden, ein hilfloses, 100% auf Hilfe angewiesenes Wesen wird dann in der Krippe liegen. Gott begibt sich damit in die Hände der Menschen. Und er geht damit sicherlich ein großes Risiko ein. Werden die Menschen gut zu ihm sein, ihn festhalten, statt ihn abzulehnen und fallen zu lassen? Werden die Menschen sich auf ihn einlassen oder sich von ihm abwenden? Werden sie ihre Überlegenheit missbrauchen und ihn sogar mundtot machen? Nun ja, wir wissen, all diese Fragen hat die Menschheit bereits vielfältig beantwortet. Und deshalb möchte ich unseren Blick deshalb weiten für das, was Jesus Christus für diese Welt wirklich bedeutet. Das Johannesevangelium erzählt eine etwas andere Weihnachtsgeschichte, die wir vielleicht an Heiligabend hören werden. Da kommt nämlich keine Stallidylle auf. Und dieses Wissen setzt Johannes voraus. Er spannt hier einen weiten Bogen, einen ziemlich weiten Bogen, würde ich sagen, von der Schöpfung der Welt bis zu ihrer Erlösung. Und mittendrin ist Jesus Christus. Hören wir zunächst einmal in den Text für heute hinein. Ich habe ausgesucht aus dem Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 1 und 10 bis 14. Und da können wir Folgendes lesen und hören. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und in allem war es Gott gleich. Er, das Wort, war schon immer in der Welt. Die Welt ist durch ihn geschaffen worden und doch erkannte sie ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung, doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab. Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Soweit der Text für heute. Gott und Jesus, so beschreibt es hier der Evangelist, sind wie der Sprechende und sein gesprochenes Wort. Gott sagte am Anfang der Welt, es werde Licht, und so geschah es. Jesus ist dieses Licht, mit dem die Welt entstand. Und Gott wird auch am Ende der Zeit sagen, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und der Baumeister dieser neuen Lebensumgebung des neuen Himmels und der neuen Erde wird auch Jesus Christus sein. Jesus umfließt nach dem Bericht des Evangelisten Johannes das Weltgeschehen von Anfang bis Ende. Und sichtbar wird er an einem kleinen Punkt auf unserer Weltzeitachse, ungefähr zwischen den Jahren 0 und 30 nach Christus. Nun, man könnte sagen, der Himmel, wenn wir mal im Bild bleiben, war 30 Jahre lang geöffnet, in denen die Menschheit sehen konnte, wie Gott der Vater ist. Denn wie der Sohn, so der Vater. Das war zur Zeit der Evangelisten so eine gängige Sprachregelung. Im Bericht des Johannes höre ich zwei Sätze, die mich bei der Vorbereitung wirklich getriggert haben. Zwei Sätze, zwei kurze Sätze. Sie erkannten ihn nicht und sie nahmen ihn nicht auf. Und ich habe mal ein bisschen darüber nachgedacht, wer eigentlich mit sie gemeint ist. Sie nahmen ihn nicht auf. Ich habe doch noch bei der Vorbereitung beide anderen Weihnachtsgeschichten aus den Evangelien mir auch noch mal angesehen und habe da eine unterschiedliche Betonung jeweils festgestellt. Bei Lukas ist von Herbergen die Rede, deren Wirtsleute die schwangere Maria mit ihrem Mann Josef nicht aufnehmen wollte. Sie waren wohl überfordert von der schieren Menschenmenge, die in Bethlehem damals anlässlich des Laubhüttenfestes und der Volkszählung zusammenkam. Stress macht blind. Das haben sicherlich einige von uns auch schon mal so ein bisschen erlebt. Das ist ganz normal, dass Stress blind macht. Und nun kann man sich die Situation vorstellen, da steht buchstäblich Gott selbst vor der Tür, dieser Herbergsbetreiber, und man schiebt ihn einfach beiseite, fühlt sich vielleicht gestört und behindert. Es war einfach zu viel. Nun, es muss kein böser Wille gewesen sein, dass die Menschen Maria und Josef damals abgewiesen haben. Was hätten die Hoteliers damals tun sollen? Andere Gäste rausschmeißen? Vielleicht hätten sie ihr eigenes Schlafzimmer räumen können für Maria und Josef. Das würden wir wahrscheinlich nur machen, weil wir den Ausgang dieser Geschichte kennen. Damals wäre das genauso undenkbar gewesen wie heute. Beim Evangelisten Matthäus lernen wir Herodes kennen, den judäischen König. Zu ihm kamen die Weisen aus dem Orient, um nach dem neugeborenen König zu fragen. Als er von einem möglichen neuen Anwärter auf die Krone und den Thron hörte, hat er sich wahrscheinlich Sorgen gemacht. Vielleicht hat er sogar Angst bekommen vor der Konkurrenz. Und deshalb hat er diesen Sachverhalt gar nicht so richtig überprüft, ob das nun alles stimmen kann, was die drei da gesagt haben. Ihm schien es damals vernünftig zu sein, das Problem bei der Wurzel zu packen und auszurotten. Er erließ ja damals den Befehl, alle Neugeborenen in Bethlehem umzubringen. Und nur mit göttlicher Hilfe konnte die Jesusfamilie nach Ägypten fliehen. Und somit konnte Herodes damals an der Macht festhalten und niemand kam ihm sozusagen in die Quere. Übertragen wir diese beiden Situationen, die wir eben ja kurz geschildert haben, und versuchen Sie mal auf uns zu übertragen. Sind wir nicht auch oft mit uns sehr beschäftigt, in unseren eigenen Kreisen, um unsere eigenen Listen und Pläne zu erledigen? Und vielleicht auch blind für Gottes Reden, blind für Jesus, der sich immer wieder eigentlich uns in den Weg stellen will. Wenn wir Gottes Wort wirklich an uns heranlassen, und das meine ich nicht nur einmal im Jahr, sondern Tag für Tag, dann werden wir das feststellen, dass Jesus uns in seinem Wort ja wirklich in den Weg stellt. Jesus hat das ganz deutlich auch schon früh seinen Jüngern gesagt: Trachtet zuerst nach dem, was mir wichtig ist, mal so frei übersetzt. Nach dem Reich Gottes. Das ist Jesus wichtig. Das soll auch Priorität im Leben seiner Jünger haben. Und ja, was eben für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, das gilt auch für uns. Um Jesus an uns heranzulassen oder aufzunehmen, braucht es nur offene Arme und Herzen. Und da reicht manchmal ein kurzer Satz: Ja, Herr, komm und wirke in mir. Und das ist auch ein Satz, den ich, wenn es die Möglichkeit gibt, bei der Begleitung von sterbenden Menschen sage. Vor einigen Tagen war ich bei meiner Patientin, die ich im Moment begleite, und wir kamen so nach einer kurzen Zeit ins Gespräch. Sie war auch nicht so gut beisammen. Und dann fing sie an zu erzählen und sprach von ihrer großen Last und Schuld in ihrem Leben. Und dann haben wir so ein bisschen weiter gesprochen. Ich habe gesagt, da gibt es jemand, der Ihnen diese Last abnehmen will. Öffnen Sie sich einfach, ohne wirklich alles zu verstehen. Aber vertrauen können Sie. Sie können nichts verlieren. Und dann werden wir... Ich weiß nicht, was meine Patientin da letztendlich draus macht. Aber wir haben auch Tag für Tag die Möglichkeit, Gottes Geist an uns wirken zu lassen, Gottes Wort zu uns sprechen zu lassen. Und wir werden staunen, was wir erleben können. Gerade auch vielleicht von dem Kind in der Krippe, über das wir eben gesungen haben, von Jesus. Wenn wir einmal in diesen Tagen so gedanklich in Ruhe vor die Krippe kommen und auch uns fragen, was bedeutet eigentlich Jesu Kommen für mich? Ja, wir Christen sind manchmal auch der Versuchung ausgesetzt, alles mit eigener Kraft, mit eigenen Möglichkeiten hinzubekommen. Aber Jesus könnte zu Recht Einspruch gegen unseren Lebenswandel erheben und mein Selbstbild auch mal in Frage zu stellen. Bin ich wirklich in der Lage, alles alleine zu regeln? Bin ich mit meiner Kraft nicht doch auch oft ganz schnell am Ende? Nun, wir sind alle mehr oder weniger festgelegt in unseren Vorstellungen. Ader, aber wie dem auch sei, es ist nie zu spät, auch alles das, was wir denken und meinen, auf den Prüfstand zu stellen. Wie dem auch sei, keiner erwartete damals den Messias als neugeborenes Baby in ärmlichen Verhältnissen. Und manchmal, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme und mal so die Weltsituation oder auch ganz persönliche Dinge beleuchtet, dann kommen diese Fragen auf: Warum kann Gott dieses Leid nur zulassen? Nun, die Vorstellung, die dahinter steht, sieht Jesus wohl eher als Zauberfee, denn als Begleiter, der mitgeht in die tiefsten Tiefen des menschlichen Lebens. Und noch eine Haltung, die immer wieder auch uns begegnet, ist, dass Menschen ihr Fähnlein nach dem Wind halten. Sind gerade alle für Jesus, bin ich es auch, renne ich zu Festivals oder Gebetstreffen, lasse ich mich von der Begeisterung mitreißen. Aber dann gibt es eben auch das andere Erleben, das andere Wahrnehmen. Bin ich einmal zerstritten mit jemand und nicht willens zur Versöhnung, egal was der andere mir an Versöhnungsbereitschaft signalisiert oder nicht, dann verhalte ich mich so, als wenn ich noch nie etwas von Jesus gehört hätte. Und da stelle ich mich nicht außerhalb auf. Das geht mir manchmal auch so, wenn ich mich über jemand geärgert habe. Aber ich bin dann froh, dass Jesus mir dann immer wieder in seinem Wort klar macht: Mein lieber Freund, da bist du auf dem Holzweg. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um diese Welt und damit uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Und er will uns retten. Er will alle Menschen retten. Schauen wir uns mal die Menschen an, von denen in der Weihnachtsgeschichte geredet wird. Da gibt es eine ganz bunte Mischung von Menschen, die in Jesus Gottes Retter erkennen. Da sind die Hirten, also ganz einfache Leute ohne große Bildung, aber mit einem großen Herzen, mit einem großen Herzen, das Gott gebrauchen kann. Sie sorgen sich für ihre Tiere. Sie schützen sie. Und das ist eine Grundhaltung, die sie auszeichnet, ja besonders qualifiziert, dem Neugeborenen zu begegnen. Die Weisen sind intellektuelle Forscher, die sich wohl eher auf ihren Verstand als auf ihre Gefühle verlassen. Bei ihnen zählen viel mehr Fakten, eher als ein diffuser Glaube. Und sie kommen aus dem Ausland. Die Geschichte Israels und alle Erwartungen auf einen Messias werden sie wahrscheinlich nicht gekannt haben. Aber sie sind neugierig, lassen sich durch ihren Forschergeist einfach inspirieren und auf Reisen gehen, um Jesus zu begegnen, diesem neuen König. Ja, und da ist da noch das Elternpaar sozusagen, Maria und Josef. Sie werden direkt von Engeln angesprochen und beeinflusst. Ihnen wird buchstäblich durch Gott selbst Jesus in die Arme gelegt. Und stellvertretend für viele andere Personen in der Bibel möchte ich noch den Kämmerer aus Äthiopien anfügen, über den in der Apostelgeschichte im Kapitel 8 berichtet wird. Er wird von einem Dritten, von Philippus war sein Name, angesprochen auf Jesus und sozusagen zu ihm geführt. Alle Aufgezählten sind Jesus begegnet, obwohl sie ganz unterschiedliche Voraussetzungen hatten. Ihnen gemeinsam ist, dass Jesus selbst sich ihnen in den Weg gestellt hat. und er hat sich ihnen gezeigt. Es war Gott, der dieses Treffen oder diese Treffen initiiert hat. Sie selbst konnten nichts dafür tun. Und wenn wir wieder auf uns schauen, wer bin ich? Zu welcher Gruppe von Menschen gehöre ich? Bin ich bei den Hirten und lasse mich von dem hilflosen Baby berühren, indem mir Gott nahe kommen will? Oder zieht es mich zu den Weisen? Möchte ich intellektuell begreifen, wer Jesus ist und nehme dafür einen längeren Weg, eine längere Glaubensreise auf mich? Oder sehe ich mich eher in Maria und Josef und wurde mir Jesus schon früh sozusagen in die Arme gelegt und ich staune, wie er seinen immer größeren Raum in meinem Herzen einnimmt? Oder sehe ich mich beim Kämmerer? Hat mich erst ein Freund auf Jesus aufmerksam gemacht. Wie immer Jesus sich mir in den Weg gestellt hat, gilt, wenn ich ihn aufnehme, dann darf ich mich Kind Gottes nennen. Und genau dann macht mich dieses Kind in der Krippe zu einem Kind Gottes. Wie im Idealfall Eltern-Kind-Verhältnis bedeutet das, ich darf Geborgenheit erleben. Ich habe eine Heimat. Ich weiß, wo ich hingehöre. Und bei diesem Bild fällt mir auf, dass wir das haben, wenn wir das Wort Gottes in uns aufnehmen und wir darin leben und wenn wir in seiner Gemeinde leben. Darin gibt mir Gott Rückhalt. Was auch immer passiert, er ist für mich da. Jederzeit. Jederzeit ist Jesus für mich da und er lehrt mich Wesentliches durch sein Wort. Deshalb ist es wichtig, dass wir das Wort an uns heranlassen. Ich höre immer wieder auch von Christen, die sagen, ach, das ist ja so langweilig, da knallt es ja nicht richtig, das ist alles so trocken. Das Gefühl ist wichtig, aber das Wort ist wichtiger. Durch dieses Wort spricht Jesus zu uns. Jesus spricht natürlich auch durch viele andere Dinge zu uns. Aber das Wort ist wesentlich. Darin hat sich Jesus Christus uns Menschen offenbart. Und darin lernen wir, das Wichtige von dem Unwichtigen zu unterscheiden. Und Jesus trägt mir Verantwortung auf. Ich will das auch deutlich sagen, es reicht nicht, wenn ich mich einmal entschieden habe und dann sage, es ist alles gut, jetzt kann ich meine Hände in den Schoß legen. Jesus hat dir und mir Verantwortung übertragen, wie die Jünger damals beim Seesturm das Wasser aus dem Boot sozusagen schöpfen mussten. Sie mussten es selbst schöpfen. Jesus traute ihnen das zu und deshalb schlief er auch damals. Genauso wie die Jünger damals werde ich auch herausgefordert, meinen Teil dazu beizutragen, dass mein Leben gelingt und ich nicht untergehe. Mein Leben als Christ ist kein Selbstläufer, da bin ich schon auch selbst gefordert. Für mich und eben auch für die Gemeinschaft da zu sein. Diese besondere Weihnachtsgeschichte nach Johannes schließt mit einem Lobpreis. Jesus Christus, unser Heiland, geht immer mit uns. Von Anbeginn der Welt bis zum neuen Himmel und der neuen Erde. Wir sind nicht allein unterwegs. Jesus, der Sohn Gottes, unser großer Bruder, ist bei uns. Und das ist für mich auch ein Grund, Weihnachten zu feiern, gerade auch in diesen verstörenden und kriegerischen Zeiten. Möge Jesus uns das nicht nur in dieser Adventszeit und Vorweihnachtszeit ins Herz schreiben, sondern dass wir das jeden Tag vor Augen haben. Jesus geht mit uns, auch wenn die Tage schwer und bedrückend sind. Er ist da und wir werden in seiner Hand immer geborgen bleiben, egal was kommen wird. Amen. Amen.